Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte aus einem Buch vorlesen, nämlich das Buch Selbstmitgefühl, wie wir uns selbst der beste Freund, wie wir uns mit unseren Schwächen versöhnen und uns selbst der beste Freund werden, von Christine Neff. Dieses Buch ist für mich sehr, sehr prägend, um schwierige Zeiten durchzumachen, sozusagen. Und daher möchte ich davon erzählen, weil ich mir vorstellen kann, dass es viele andere Menschen auch schön oder hilfreich empfinden können. Bevor ich anfange, möchte ich noch dazu sagen, dass ich etwas verschnupft bin. Aber genau dadurch, dass es sowieso darum geht, zu lernen, einfach nicht perfektionistisch zu sein und einfach so zu sein, wie man halt ist. Genau, dachte ich, stört das eigentlich gar nicht, dass ich verschnupft bin. Genau, ich beginne. Selbstmitgefühl ist eine unglaubliche Hilfe beim Umgang mit problematischen Emotionen. Es kann uns aus dem destruktiven Kreislauf emotionaler Reaktivität herausholen, der unser Leben so oft beherrscht. In diesem Kapitel gehen wir genauer auf die Art und Weise ein, wie Selbstmitgefühl uns zu emotionaler Belastbarkeit, zu Resilienz verhilft und unser Wohlbefinden fördert. Indem wir unser Verhältnis zu uns selbst und unserem Leben verändern, können wir uns zu der emotionalen Stabilität finden, die wir brauchen, um wahrhaft glücklich zu sein. Selbstmitgefühl und negative Emotionen. In der Forschungsliteratur findet man immer wieder die Bestätigung dafür, dass Menschen mit mehr Selbstmitgefühl in der Regel weniger ängstlich sind und seltener unter Depressionen leiden als andere. Dieser Kausalzusammenhang ist evident. Selbstmitgefühl erklärt 30-50% der Streuung bei Ängsten und Depressionen. Das bedeutet, dass Selbstmitgefühl nachhaltig vor Ängstlichkeit und Depressionen schützt. Wie schon erwähnt wurde, gehen Depressionen und Ängste immer mit Selbstkritik und Gefühlen der Unzulänglichkeiten einher. Wenn wir uns als totale Versager empfinden, unfähig mit den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden, dann neigen wir dazu, als Reaktion auf Furcht und Scham emotional dicht zu machen. Wir sehen ringsrum nur noch Düsternis und Verfall, weil unsere negative Einstellung alle unsere Erfahrungen trübt. Ich nenne diesen Geisteszustand gerne schwarzen Glor. Ein solcher Zustand ist zwar unangenehm und dauert oft länger, als uns lieb sein kann, aber dass wir hineingeraten, ist eigentlich ganz natürlich. Forschungsergebnisse belegen, dass unser Gehirn zur Negativität tendiert, was bedeutet, dass wir auf negative Informationen empfindsamer reagieren als auf positive. Wenn wir beispielsweise andere Menschen oder uns selbst bewerten, dann werden negative Fakten stärker gewichtet als positive. Denken wir darüber nach. Wenn Sie in den Spiegel schauen, bevor Sie zu einer Party aufbrechen und sehen, dass Sie einen Pickel auf dem Kinn haben, dann werden Sie nicht registrieren, dass Ihr Haar großartig aussieht oder dass Ihr Outfit fabelhaft ist. Alles, was Sie wahrnehmen, ist dieser Pickel, der in Ihrem Gesicht leuchtet wie das Rotlicht einer Warnanlage und Ihr Selbstbild für diesen Abend entsprechend verzerrt. Dafür gibt es einen Grund. In der Natur signalisiert negative Information gewöhnlich eine Bedrohung. Wenn es nicht sofort auffällt, dass am Flussufer ein Krokodil lauert, wird es sich bald an uns gütlich tun. Im Verlauf der Evolution hat unser Gehirn gelernt, extrem sensibel auf negative Informationen zu reagieren, damit unverzüglich die Kampf- oder Fluchtreaktion ausgelöst werden kann. Nur so können wir rasch handeln und unsere Überlebenschancen maximieren. Positive Informationen sind für das kurzfristige Überleben nicht so bedeutsam wie für das langfristige Wohlergehen. Zu registrieren, dass ein Fluss frisches, sauberes Wasser hat, ist natürlich wichtig, besonders wenn wir durstig sind oder nach einem Lagerplatz suchen. Aber auf diese Wahrnehmung müssen wir nicht unverzüglich reagieren. Folglich widmet unser Gehirn den positiven Informationen weniger Zeit und Aufmerksamkeit als den negativen. Rick Hansen drückt es so aus. Bei negativen Informationen funktioniert unser Gehirn wie Klettband, bei positiven wie Teflon. Wir neigen dazu, das Positive wie für selbstverständlich zu halten, während wir uns auf das Negative konzentrieren, als hinge unser Leben davon ab. Sobald wir uns in irgendwelchen negativen Gedanken festbeißen, wiederholen wir sie meist unaufhörlich wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Dieser Prozess ist eine Art Wiederkäuen, genau wie bei einer Kuh. Eine nicht zu kontrollierende Endlosschleife des Denkens, die sowohl Depressionen als auch Ängste erzeugen kann. Das Wiederkäuen negativer Ereignisse aus der Vergangenheit führt zu Depressionen, während das Wiederkäuen potenziell negativer Ereignisse in der Zukunft Ängste auslöst. Deshalb gehen Depressionen und Ängste so oft Hand in Hand, denn beide ergeben sich aus unserem Hang zum Wiederkäuen oder Grübeln. Forschungsergebnisse besagen, dass Frauen sehr viel stärker zum Grübeln neigen, was zu erklären hilft, warum sie doppelt so oft wie Männer unter Depressionen und Ängsten leiden. Auch wenn einige dieser geschlechtsspezifischen Unterschiede vielleicht physiologisch bedingt sind, spielt das kulturelle Umfeld ebenfalls eine Rolle. Weil Frauen in der Gesellschaft weniger gesellschaftliche Macht hatten als Männer, hatten sie auch weniger Kontrolle über das, was ihnen passierte und mussten deshalb wachsamer auf Gefahren achten. Wenn sie zum Grübeln neigen oder unter Ängsten und Depressionen leiden, dann ist es wichtig, dass sie sich dafür nicht verurteilen. Denken Sie daran, dass das Wiederkäuen negativer Gedanken und Emotionen aus dem Wunsch nach Sicherheit hervorgeht. Solche Gehirnmuster mögen zwar kontraproduktiv sein, aber wir können sie trotzdem als den Versuch respektieren, uns von den Zähnen des Krokodils zu bewahren. Und auch wenn manche Leute mehr zum Grübeln neigen als andere, haben wir doch alle einen gewissen Hang zur Negativität. Unser Gehirn ist einfach so konstruiert.